Exilherr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilherr Tana. Ich bin Bremchen, ich begrüße euch einmal mehr zu einer neuen Folge des Exilherr Tana Podcasts. Es ist die 26. Folge und ich begrüße via Skype den weltbesten Feuerwehrmann der Welt, den Dennis. Grüß dich.
Ja, hi, sei gegrüßt. Sehr nett.
Ja, Weltbeste der Welt ist zwar ein bisschen doppelt gemoppelt, aber jetzt ist mein Dilemma ist, ich habe jetzt keinen Superlativ mehr für den Martin. Ich sage jetzt einfach mal so, hallo und schön, dass du da bist.
Danke, Andreas. Hi.
Oder wäre dir was eingefallen? Ich kenne deine Stärken nicht so genau.
Heute gerade nicht, ich passt schon.
Ja. Ja, die letzte Folge vom Exilherr Tana Podcast, die war am 3. November. Das letzte Hertha-Spiel ist ja auch schon so ein bisschen vorbei. Normalerweise machen wir das ja so ein bisschen zeitnah. Das hat einfach nicht vorher geklappt. Also holen wir heute ein paar Sachen nach. Was ich heute auf jeden Fall machen will, was vielleicht in letzter Zeit immer so ein bisschen zu kurz kommt bei den Folgen, dass ich vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu dem Exilherr Tana Podcast sage. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die neu mit dazukommen und uns noch gar nicht kennen. Denn wir stellen uns ja jetzt nicht so häufig vor. Wer uns noch nicht so oft gehört hat, wir sind Hertha-Fans in Hessen. In der Regel kommen wir eigentlich aus Berlin oder Brandenburg oder in deinem Fall, Martin, sogar aus der Stadt Brandenburg. Ja, die gibt es ja auch.
Ui. Und da spielt der weltbeste Fußballverein Stahl Brandenburg. Jetzt muss ich was ins Phrasenschwein tun, hat Andreas gesagt.
Du hast Glück, ich habe es im anderen Zimmer, aber das kostet. Also ja. Unter einem Euro geht da gar nichts. Und die 5 Euro habe ich eben schon angesprochen.
Das habe ich mir verdient.
Ja, wir reden hier außer über Stahl Brandenburg, aber in erster Linie über Hertha BSC, die Hertha-Spiele und alle aktuellen Themen rund um den Verein. Und darüber hinaus aber gehört es bei uns dazu, dass wir Hertha-Fans vorstellen, Exil-Herthaner vorstellen und auch OFCs vorstellen, die eben nicht im Großraum Berlin leben. Wir sind ja die besten Beispiele. Wir haben uns auch mal vorgestellt. Bei mir war es die erste Folge. Dennis, bei dir auch. Martin, ja. Bei dir weiß ich es nicht mehr genau.
Im Frühsommer irgendwie.
Ja, also wir machen das natürlich nur einmal und stellen uns jetzt nicht jedes Mal vor. Und finde ich immer sehr interessant. Zum Teil lernt man manchmal, die meisten kenne ich ja oder ich kenne ja sehr viele Fans. Zum Teil lerne auch ich noch sehr viel dazu. Ich denke nur an den Dennis in Mexiko. Das war natürlich auch eine besondere Folge. Herr Tana zu haben, der so weit weg wohnt. Er sei an der Stelle übrigens mal ganz herzlich gegrüßt. Ihr könnt übrigens, falls ihr möchtet, ich habe eine Gästeliste und zwar unter www.exilherrtana-podcast.de. Da kann man gucken, wer wann wie wo gesprochen hat, auch welcher OFC und wer woher kam. Also da kann man auch gerne nochmal reingucken, wenn einem das interessiert. Ja, jetzt, das war genug Eigenwerbung, oder?
Super.
Ja, super. Super, Ingo. Läuft. Gab's da nicht mal eine Werbung? Ja, Čović unter Druck. Das war jetzt meine Überschrift aus der Notiz. Unser Trainer. Wir haben zwar noch Nationalmannschaftspause sozusagen, aber das nächste Spiel steht an. Und ich glaube, es ist nach wie vor ziemlich ungemütlich für Čović. Der arme Mann steht ganz schön unter Druck. 11 Punkte aus 11 Spielen. Die Unterstützung bei den Fans, die schwindet. Ich glaube, auf der Mitgliederversammlung hat man das schon gemerkt. Da gab es ja genug Zwischenrufe. Die Unzufriedenheit da ist da. Hertha genügt den eigenen Ansprüchen nicht. Die Ergebnisse fehlen. Und man hört immer wieder der ein oder andere oder die Sehnsucht der Fans nach Niko Kovac. Schwierig. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt so ein bisschen sortieren wollen. Wollt ihr aus dem Bauch dazu was sagen?
Also ich hätte eine spontane Aufwallung. Ich würde die Sachen trennen. Also das eine wäre die Frage, ist Čović eine richtige Entscheidung gewesen und wie macht sich das jetzt und wie geht's weiter? Aber Niko Kovac würde ich davon trennen wollen, weil das ist eine ganz andere Fragestellung für mich.
Gut, dann wie sieht's aus? Im Moment habe ich den Eindruck, bei Čović ist es so, der hat jetzt eine Restzeit. Der kann bis zur Winterpause wahrscheinlich zeigen, was er noch an Punkten sammelt. Und dann habe ich den Eindruck, wird es eng, sowohl vom Verein aus als auch von den Fans. Gibt man ihm die Zeit? Würdet ihr ihm die Zeit geben? Oder
das
Problem, sind wir zu ungeduldig?
Na, das Problem ist einfach, ich meine, die Frage, die jetzt gestellt wird, und das mache ich ja selten, aber da muss man auch den Prez jetzt mal in Frage stellen, weil ich meine, da wird erst groß geredet, dass nach Dardai jetzt ein Umschwung stattfinden soll und ein neuer Fußball gespielt werden soll, also alles ein bisschen besser werden oder schöner, dann hat man anscheinend nicht die Wunschkandidaten gekriegt. So wirkt es ja, und dann hat man Čović geholt, der einen anspruchsvollen Fußball mit der U23 hat spielen lassen und auch einen erfolgreichen. So. Aber da musste ja auch jedem klar gewesen sein, dass die Umstellung auf Bundesliga nochmal ein ganz schöner Kaliberwechsel ist. Und ich finde es, also ich habe von Anfang an gesagt, gut, okay, dann mit Čović, aber man darf ja nicht, oder man wäre ja naiv, wenn man dann gedacht hätte, dass es sofort einschlägt wie eine Granate. Also auf der einen Seite hat man sich mehr erhofft, vielleicht aufgrund des vorhandenen Kaders oder der Spieler, die geholt wurden und auch der Ansätze, die man gesehen hat, aber dass auch der Čović Fehler macht oder noch Dinge lernen muss, muss eigentlich auch jedem klar sein. Und da ist die Frage, was waren jetzt wirklich die Ansprüche von Hertha und was haben sie sich selber mit Čović für eine Ziellinie gesetzt? Ja, das ist sehr schwierig, finde ich. Weil letztlich wird jetzt alles auf ihn losgelassen. Er macht's falsch, aber oder er ist nicht der Richtige, aber andererseits, das ist seine erste Bundesliga-Saison. Was erwartet man da? Ja.
Das klingt so, als wenn du eigentlich selber noch nicht so richtig weißt, was du denken sollst. Die Frage wird, soll man ihm die Zeit geben? Jürgen Klinsmann hat gesagt, ist neuer Trainer, gebt dem Mann Zeit. Das ist normal, dass bei so einer Umstellung am Anfang nicht alles klappt.
Ich wollte versuchen, meine Meinung nicht zu sehr einzubringen, sondern dieses Allgemeine, was auch momentan überall rumschwebt. Ne? Also ich sage auch, wenn man so einen jungen Trainer holt, dann muss man jetzt auch halt sagen, okay, scheiße, hat nicht so gut angefangen. Wir haben jetzt erstmal einen schweren Standpunkt, aber trotzdem muss man ihm die Zeit jetzt geben. Schwierig. Wie gesagt, sehr schwierig. Was sind die Ansprüche? Wie realistisch waren die Ansprüche? Ich meine, was haben welche gedacht? Hat wirklich jeder gedacht, wir schießen jetzt mal eben so auf Platz 5? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob das der Anspruch von Hertha BSC war, aber Prez hat ja durchaus gesagt, er möchte eine Weiterentwicklung bei Hertha BSC sehen. Ja. Er hat die Dardai nicht zugetraut und das war der Grund, den Trainer gehen zu lassen und sich einen neuen Trainer zu holen. Auch Čović hat ja selber, ich habe die gesamte Vorstellungs-PK nicht mehr im Kopf, durchaus aktiv vertreten, dass er offensiver spielen möchte, dass er den Gegner unter Druck setzen möchte. Er hat das auch trainiert. Er möchte mehr sozusagen über die Mitte kommen, der berühmte Vertikalpass. Er will anders spielen und er hat das ja auch vertreten. Und ich finde es erstmal in Ordnung, wenn Fans sagen, also wir sind nicht besser als unter Dardai, das kann man einfach nicht sagen. Weder von dem, wie wir spielen, noch vom Ergebnis her.
Ja.
Es gibt Ansätze, aber am Ende auch da, wo die Ansätze gut sind oder in den Spielen, wo wir zum Teil gut mitspielen. Wolfsburg, Hoffenheim, ist ja zum Teil auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Da konnte man zum Teil ein gutes Team sehen, aber eben nicht über 90 Minuten und vor allem nicht im Ergebnis.
Genau. Na, ich denke, das mit dem Tabellenplatz, das ist so mit der Zeit entstanden, in manchen Köpfen von Fans und auch von den Medien, ne? Hertha will höher hinaus. Das hat ja Prez so nicht gesagt, aber mich würde mal interessieren, was wirklich die internen Ansprüche waren. Das wissen wir nicht.
Na gut, ja? die Ansprüche sind eine Verbesserung.
Ja, was ist eine Verbesserung? Und damit assoziieren nun mal leider viele bei einem Ergebnissport wie Fußball auch einen besseren Tabellenplatz.
Man hat ganz bewusst gesagt, man möchte attraktiver spielen, man möchte sich vom Tabellenplatz verbessern. Also ich finde, wenn man jetzt wirklich sagt, was waren die Ziele, was war das, was man kommuniziert hat, dann hat Hertha das bisher nicht erreicht. Dann habe ich alles, was für Čović im Moment spielt, ist doch dann nur noch die Frage, in welchem Zeitraum?
Also
wie viel Zeit lässt du heute einem Trainer, bis er erfolgreich ist oder ein System umstellt?
Habe ich jetzt... Darf ich auch, würde ich gerne mal reinhacken?
Hau rein.
Ja, weil ich kann mich erinnern, Ante Porters war eine Folge, da war ich sogar dabei. Da war er ganz frisch, da haben wir drüber gesprochen. Und ich habe auch gesagt, komm, lass ihn mal machen. Das Problem ist jetzt ein ganz anderes aus meiner Sicht. Es gibt Vereine, wenn die 2 Punkte vorm Relegationsplatz stehen, so irgendwo so nach einem Drittel der Saison, dann würde man sagen, ja komm, läuft. Ja, die kriegen das hin. Und wenn sie jetzt noch 2 Spiele verlieren, dann suchen sie sich halt irgendwo oder 3, dann suchen sie sich einen neuen Trainer und dann läuft das schon. Ich habe momentan nicht so das richtig gute Gefühl dabei, weil Hertha ist nicht so ein Verein. Da kommen Prozesse in Gang. Wir merken das ja schon an der Stimmung, die herrscht. die Stadt Berlin zum Beispiel als Heimatstadt ist immer kritisch eingestellt dem Verein gegenüber. Da wird schnell gemeckert. Die Presse ist schnell drauf. Wir haben es erlebt bei der Mitgliederversammlung. Die Frage ist, kann Hertha sagen, wir warten es ab, wir haben die Nerven zu gucken, ob der Čović das noch auf die Kette kriegt bis zur Winterpause? Ich glaube nicht. Weil das kann echt nach hinten losgehen. Wir hatten vor dem Vorgespräch kurz schon mal darüber gesprochen. Wir hatten schon mal so eine Saison, als wir abgestiegen sind, dann zum ersten Mal jetzt nach der langen Zeit. Da hieß es auch immer, wir können gar nicht absteigen. Wir spielen gut, wir haben guten Kader. Wir haben nur Pech. Und am Ende hieß es zweite Liga. Ja, und da kommt gerade so ein Déjà-vu hoch bei mir.
Ja, das habe ich ja auch gesagt. Die Angst habe ich auch. Das fühlt sich so an wie damals. Trotzdem finde ich es halt schade, weil ich eigentlich schon finde, aber es sind halt nur Ansätze, die bei Čović gut aussehen und die eigentlich, wo man denken konnte oder bei manchen Spielen gedacht hat, oh ja, das könnte ein gutes Spiel werden, und dann haben sie es doch irgendwie verbockt.
Also ich glaube, dass, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Čović unter Druck. Der Michael Preetz hatte bei der Mitgliederversammlung gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, wir haben im Sommer eine Entscheidung aus Überzeugung getroffen, wir haben nach wie vor die Überzeugung an diesen Trainer, wir wollen den Weg auch in schwierigen Zeiten mit ihm gehen. Er hat später noch ergänzt, es muss sich was tun, wir müssen punkten, das muss jetzt unmittelbar passieren. Für mich hört sich das schon an wie ein Ultimatum. Und ich unterstelle mal bis zur Winterpause, spätestens.
Hört sich so an, ja, das stimmt.
Also das Wort jetzt ist ja jetzt nicht bis zum Sommer. Also ich würde es so nicht interpretieren.
Ich glaube nicht, dass er, ich habe mal gerade mit den Fingern gezählt, 6 Spiele noch bis zur Winterpause. Ich glaube nicht, dass er so viel Zeit hat, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Also wenn jetzt nicht wirklich noch in der Zeit 7-8 Punkte kommen, dann sieht es düster aus, und war, glaube ich, vorher schon.
Dann habe ich mal eine andere Frage. Čović, 20 Jahre lang im Verein, Berliner. Seit, ich weiß gar nicht wie lange, 10 Jahren oder so Jugendtrainer, ich bin mir nicht sicher, aber wirklich lange. Wir wollen ja immer ein Hertha gehen haben. Wir sagen ja immer, Mensch, die Leute können sich heute mit dem Verein nicht mehr identifizieren. Wir sind eine Hertha-Gemeinschaft. Kippen wir Fans nicht eigentlich auch zu schnell, wenn jemand mit so einer Vita, so ein wirklich sympathischer Mensch, der wirklich ja mit viel Engagement dabei ist, wenn man dem so schnell abschreibt, sind wir eigentlich nicht manchmal auch ein bisschen unfair als Fans, und sind wir nicht manchmal zu so einem Trainer so, wie wir ja eigentlich sonst im Fußball gar nicht sein wollen? Da sind wir ja eine Hertha-Gemeinschaft. Warum eigentlich nicht bei Čović? Oh, jetzt habe ich eine Frage gestellt.
Jetzt hast du eine Frage gestellt, ja. Ja, mal auch ganz hart gesagt, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Ja, letztlich ist es so, dass da kann so viel Hertha gehen drinne sein, wie du willst. Wenn du aber siehst, dass brotlose Kunst ist, was da auf dem Platz stattfindet, dann kommt da schneller der Frust auf. Und da wird es auch leider, das muss man so sagen, schnell vergessen, wer da der Trainer ist. Das ist nun mal so, ne? Ein einzelner Mensch, mit dem kannst du in Ruhe und vernünftig reden. Eine große Gruppe lässt sich schnell von der Stimmung verleiten, ja.
Hast du sein Interview bei T-Online mitbekommen kürzlich? Dem Martin hatte ich es vorhin schon vorgelesen. Bei dir weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast.
Nee, nicht so ganz. Das habe ich leider
da
noch nicht
gibt mitbekommen. Es, also ich fand ja, dass Čović in letzter Zeit ein bisschen unglückliche Aussagen gemacht hat. Das, glaube ich, ist nicht ganz ungefährlich, weil das zum Teil bei den Fans auch nicht wirklich ankam. Nach dem Spiel gegen Union, naja, wir sind ja noch vor Union, nach der Niederlage gegen Leipzig, naja, wir sind ja noch nicht auf dem Abstiegsplatz, als er darauf angesprochen wurde, dass ja der Relegationsplatz nicht weit weg ist. Und jetzt kommt noch mal eins dazu, was ich auch bemerkenswert finde. Er wurde gefragt, wie würden Sie denn die Spielweise Ihrer Mannschaft beschreiben? Und da hat er geantwortet, ich habe eine gewisse Idee, wie ich am liebsten Fußball spielen lassen möchte, aber die ist immer auch abhängig von der Qualität der Spieler, die du in den eigenen Reihen hast. Es gibt Spielertypen, mit denen du bestimmte Sachen machen kannst, mit anderen wiederum nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das zu gemein interpretiere, aber das für mich heißt das ganz klar, er würde einen anderen Fußball spielen, aber die Mannschaft hat diese Qualität nicht. Nicht in Gänze.
Naja, ich sag mal so, es ist ja auch sein gutes Recht als Trainer, das irgendwo zu sagen, wenn die nicht so umsetzen, wie er will, zu sagen, ja, dann habe ich halt ein paar Spieler, die nicht die Fähigkeit besitzen, das zu spielen, was ich spielen lassen will.
Aber ist das in so einer Situation pfiffig, wenn es nicht gut läuft?
Pfiffig.
Und zumal in einem Moment, wo ich ja eher den Eindruck habe, dass Hertha wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Kader hat. Also die Ziele sind andere. Ich finde, dass meines Erachtens neutral gesehen Hertha zumindest so einen leichten Sprung nach oben gemacht hat in der Qualität des Kaders. Und dann so ein Satz, der ja irgendwie vielen oder einigen Spielern die Qualität abspricht. Man könnte ja sonst anders oder gar besser spielen. Das ist jetzt vielleicht zu sehr von mir interpretiert, aber die Tendenz ist ja da. Also, ach, ich halte das für unklug, sowas.
Zumindest im Kommunikationsverhalten war Dardai besser.
Ja.
Das lässt sich schon mal festhalten, weil das wäre nicht passiert.
Da hätten wir jetzt noch ein bisschen über Rotwein gesprochen und das kommt auch nicht darüber.
Ja, genau. Ich denke einfach eher, das ist jetzt das Problem, weiß ich nicht, wie sehr er da beraten wird oder auch nicht, wenn es um Interviews geht oder sowas. Man merkt, so eine Aussage klingt so ein bisschen schon so, als wenn ihm der Arsch auf Glatteis geht.
Das klingt so nach Verteidigungsstrategie und Rechtfertigung fast schon. Und das ist natürlich immer schwierig. Für mich ist das eher so ein Zeichen, wie du gerade sagst, dass ihm wirklich, dass er nicht mehr richtig weiter weiß. Und dann, Andreas, jetzt gucke ich dich nochmal an, weil du ja eher so die Fahne der wir müssen zusammenhalten hochhältst, zu Recht übrigens, ja. Die Frage ist, wie lange tut man sich das an und wann ist es zu spät?
Ja, das ist das.
Wenn man
nämlich
erstmal im Abstiegskampf richtig drin ist, das meinte ich vorhin mit auch, ne, in Berlin ist das so, wie auf Schalke und in anderen Vereinen auch, schwerer als woanders. Wenn du erstmal richtig in der Kacke steckst, dann kommen da Prozesse in Gang. Die berühmten Gesetze der Liga, ne? Oder des Fußballs.
Ein großer Dichter hat mal gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Genau. Ja. Und da hilft dann übrigens auch alles, wir sind eine Family, auch nicht mehr. Das kann einen auch schon mal ganz schnell in die zweite Liga führen. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht.
Ja, ich habe es jetzt, nenn es, wie du möchtest, aber so auch mal, ich nenne es mal einen Zusammenhalt, auch mal in schweren Zeiten.
Das ist ja richtig.
Es ist ja nicht verboten, dass auch Fans das mal tun.
Ja, d'accord. Aber vielleicht sollte eher der Verein überlegen, mit manchmal hoffentlich kühlerem Kopf als wir Fans, die wir uns für den Sport und für den Verein begeistern, ob das nicht einfach irgendwann nicht mehr funktioniert.
Also da muss ich sagen, da möchte ich gern meinen Vater mal zitieren. Der hat sich immer geärgert, wo die Abstiege waren. Hat er gesagt, er kann nicht verstehen, dass die immer noch die Mannschaft gefeiert haben. Er hat gesagt, so eine Mannschaft darf ruhig auch mal spüren, dass die Fans unzufrieden sind. Da hat zwar die Fangemeinschaft zur Mannschaft gehalten, was auch erstmal so als, oh, das ist aber toll kommuniziert wurde. Aber mein Vater zum Beispiel hat gesagt, ist ja alles schön und gut. Und natürlich gehe ich auch in der zweiten Liga ins Stadion. Aber hier und jetzt dürfen die auch ruhig mal wissen, dass ich das scheiße finde, was sie da auf dem Platz abliefern.
Ja, wobei, also Berliner vorzuwerfen, dass wir zu wenig meckern, ist für mich jetzt aber auch neu.
Nee, sag ich ja nicht, dass wir zu wenig meckern, aber dieses mit dem Zusammenhalt, da wurde dann immer so, weißt du, es ging klar auf den Abstieg zu und alles stand da und wir halten zu euch, ist ja okay. Aber ich denke, ab und zu auch mal sagen, Leute, das war heute nichts und frühzeitig sagen, das ist ja jetzt genau das Problem, wo wir sind. Wie lange gucken wir uns das jetzt an oder guckt sich der Verein das an? Mhm. Kriegt Čović die Kurve oder nicht? Ja, wie lange läuft es gut? Muss das Team positiv unterstützt werden oder brauchst auch mal was ins Gesicht gesagt? Ja?
Ich würde ganz gerne das Thema Trainer abschließen. Die Wünsche nach Kovac sind da bei den Fans. Kein Mensch weiß, wie realistisch das ist.
Ja, also
sicherlich nicht der falscheste Trainer, den man haben könnte.
Nee, aber
ich glaube, wir warten erstmal ab, wie es sich bei Čović entwickelt und vor allem hoffen wir, dass es besser wird, Hertha siegt, weil alle sind Hertha-Fans. Wir wollen in erster Linie erstmal wieder gewinnen.
So sieht's aus. Ja, und das mit Kovac, weißt du, das ist jetzt so ein Ding. Guck mal, wie es gelaufen ist. Der kam nach Frankfurt, hat es da alles zurechtgerappelt. Der Weg wurde ihm ja schon so ein bisschen vorbereitet vom Schaf, der gesagt hat, hier müssen einige Dinge sich mal ändern, ja. So, er hat's dann durchgezogen, dann lief es gut. Dann ist er zu Bayern, weil er ja auch schon mal da Spieler war, Bayern gehen, ne, das Thema bla bla bla. So, und jetzt ist anscheinend seine Methode, seine Art und Weise hat da jetzt nicht mehr funktioniert. Und ganz ehrlich, vielleicht wäre er einer für Hertha, aber ich finde, nach so einer Situation, die er jetzt bei Bayern durchlebt hat, tut dem erstmal eine Pause gut, um jetzt erstmal das einfach mal so anzusprechen, ja. Ob der jetzt nur langfristig was für Hertha wäre oder nicht, aber den würde ich jetzt nicht sofort holen. Ich bin der Meinung, der sollte sich jetzt erstmal bis Ende der Saison eine Pause gönnen.
Dann erlaubst du mir jetzt die Brücke zum Leipzig-Spiel?
Bitte.
Gut. Du warst da oder du hast es gesehen. Nee, wir konnten es nur in Ausschnitten sehen. Das Spiel ist ja schon ein Stück vorbei. Es ging 2-4 verloren und wahrscheinlich waren die Umstände vor dem Spiel viel, viel schöner als das, was man beim Spiel gesehen hat, also zumindest ergebnistechnisch. Wunderschöne Choreo, fand ich unheimlich toll von Hertha. Was bleibt denn von dem Spiel? Was hast du so auf dem Herzen zu dem Spiel?
Also, was einfach ist, dass es eigentlich keine typische Leipzig-Niederlage war, wie es die letzten Jahre war, wo wir ja wirklich von Leipzig letztlich immer überrannt wurden und platt gemacht wurden, muss man mal einfach so ehrlich sagen. Da haben wir immer alt ausgesehen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war, Čović hat einfach jetzt sehr situationgemäß gesagt, okay, alles klar, wir können uns von denen nicht wieder überrennen lassen, hat eher defensiv spielen lassen, was auch prinzipiell funktioniert hat. Es war nicht ansehnlich, Leipzig hatte deutlich mehr Ballbesitz, aber hat letztlich keine gravierenden oder gefährlichen Chancen wirklich kreieren können. Da waren ein, zwei Szenen und das war's. Dann kam das Tor von Mittelstädt. Also man hat gesehen, es war klar auf Konter gesetzt zu Hause. Ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ich meine, da sind wir wieder beim Thema. Bist du einmal unten drin, kannst du nicht anfangen, jetzt Hurra-Fußball zu spielen, sondern du musst erstmal sehen, dass du irgendwie die Kurve kriegst. Und so war das Spiel für mich angesetzt und es sah auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, es wurde erstmal nur Leipzig gestört und mit der Hoffnung, immer wieder mal durchzustoßen. Und das ist dann gelungen. Und dann stand es 1-0 für Hertha. Ja, und dann nahm die ganze Chose ihren Lauf. Da hat sich letztlich, finde ich, das, was in der ganzen Saison in jedem Spiel mal ein bisschen vorkam, hat sich da dann angehäuft zu einer Nummer, die eigentlich kaum zu erfassen war. Dieses Handspiel von Rekik, also wieder ein Elfmeter verursacht. Ja, dann der abgefälschte Ball und es steht 1-2. So, wo man auch sagen muss, das war vielleicht von den statistischen Werten her, Ballbesitz, gespielte Pässe, das ganze Gedöns, war das vielleicht eine berechtigte Führung für Leipzig, aber nicht von dem, wie so der gefühlte Verlauf war, ne, wie das so auf dem Platz so aussah.
Wobei die Tore nachher von Kampel und Werner schon, da hat man die Qualität gesehen. Also das ja, war ja, das war ja nicht nur Pech, das war wirklich gut rausgespielt. Sie haben sie dann wahrscheinlich am Ende ausgekontert. Und das 4-1 wirkte wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen hoch, kann das sein?
Ja, zumal Hertha dann aber auch anders gespielt hat. Weil Hertha dann selber auch gesagt hat, okay, wir haben jetzt mit der vermeintlich guten Taktik, haben wir Pech gehabt und liegen hinten. Und dann hat er auch verhältnismäßig aufgemacht. Dann hat ja Hertha selber versucht, da mit Tempo reinzukommen und dann ging es ja letztlich hin und her, nur dummerweise, und das ist das, was da gemeint war, immer mit Leipzig hatte die größere Reife. Wenn Leipzig dann seine Chancen hatte, haben sie halt gemacht. Ja. Und hinzu kommt dann noch, und da bin ich bin ja sonst keiner, der gerne immer, also der sagt hier, das Spiel hat der Schiedsrichter verbockt, aber in dem Falle muss man halt mal sagen, waren dem seine Entscheidungen schon ziemlich krass daneben und das ist ja auch von anderen Seiten, von nicht härter Seite, also auch vom Kicker oder was auch immer, da gab es die Note 6 und all so eine Sachen, völlige Fehlentscheidung, ja, da hätte es ein Gelb-Rot geben müssen gegen wo der Ilsanka, glaube ich, war das und auch doch die Nummer gegen Niklas Stark, der Arm. Ich meine, die Aussage vom Schiedsrichter war,
der ist in den Arm gelaufen.
Er ist in den Arm, aber weißt du, das Schlimmste ist ja, selbst wenn er das so sieht, der Ball geht ja ganz klar auf den Arm, verstehst du? Das muss doch auch einer in Köln sehen. Scheiß auf das Foul. Von mir aus ist der Niklas Stark in dem Arm gelaufen. Jo, kann er gerne haben. Aber dann muss man doch in Köln sehen, dass der Ball auf den Arm fällt. Und dann ist es genauso ein Handspiel wie das von
der anderen Seite auch.
Von der Begründung her erinnert mich das an eine Kneipenschlägerei. Und dann sagt einer, er ist mir in den Faustschlag gelaufen.
Genau.
Das ist genauso dämlich.
Also, und das ist das erste Mal, dass ich mich da wirklich, und das kommt denn dazu, dass Leipzig, wie gesagt, rein statistisch und von der Spielanlage her besser war, ist ja alles in Ordnung. Aber Fußball ist ein Ergebnissport. Ja, ich weiß, habe ich schon wieder gesagt. Und Hertha hat eine Spielanlage gehabt, und da sind wir wieder bei der Spielanlage, die ganz klar auf Ergebnis gesetzt hat und die auch meines Erachtens an diesem Tag gegen Leipzig hätte aufgehen können.
Gut analysiert. Ich frage trotzdem nochmal, die Choreo war schon geil, oder?
Ja,
das würde ich gerne nochmal sagen.
Achso, Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht aufgegriffen habe. Nein, also das war eine tolle Idee und um auch gleich wieder da zu kommen, dass da welche meinen, an dem Tag sind auch andere Sachen passiert. Yo, aber Berlin ist nun mal die Stadt gewesen, die ganz klar durch die Mauer getrennt war. West-Berlin war von der Mauer umzingelt und deshalb fand ich diese Choreo absolut angebracht und gelungen.
Union wollte ja an diesem Tag eigentlich nicht Fußball spielen, ne?
Ja, ich habe zu meinem Co-Trainer, der ja auch Berliner Union-Fan ist, gesagt, also dafür, dass er nicht gespielt hat, habt ihr das echt toll gemacht.
Ja, wobei sie auch noch gut gespielt haben,
deswegen habe ich ja gesagt, dafür, dass sie nicht spielen wollten, haben sie es echt gut gemacht.
Ich würde als Ossi gerne noch was dazu sagen.
Hau rein.
Ich fand es auch wirklich richtig gut, weil das hat mich echt nochmal berührt, weil es war auch gut gemacht. Ich hatte es mir dann nochmal auf YouTube angeguckt. Und es ist einfach richtig und es ist auch richtig, den Tag zu feiern. Da sind andere Dinge passiert, die sind furchtbar und an die sollte man denken. Aber es ist auch mit diesem 9. November verbunden. Es gibt auch positive Dinge in Deutschland übrigens, ja, ohne die anderen negieren oder abschwächen zu wollen. Ganz im Gegenteil.
Nee, du hast vollkommen recht.
Und da bin ich deswegen dann, für mich ist das ein richtig guter Tag und ich habe die Unioner ehrlich gesagt nicht verstanden, weil das hätte echt nochmal ein Fest werden können. Und ich verstehe auch viele andere übrigens nicht, auch Politiker und andere, die da irgendwelche Grütze absondern und das relativieren wollen. Da habe ich null Verständnis dafür. Das ist einfach ein Symbol für den Freiheitswillen von Menschen. Und das war aus meiner Sicht angemessen im Stadion da gefeiert worden. Und das finde ich richtig, richtig gut. Danke dafür.
Ich würde auch dazu jetzt nichts mehr sagen. Sehr schön.
Nee. Wobei mich würde noch interessieren, woher der diesen Trabi noch bekommen haben. Das gibt ja auch nicht mehr so viele.
Das stimmt,
die haben den ja noch umlackiert.
Du, die werden jetzt langsam teuer, ne?
Was heißt langsam? Die sind schon richtig teuer. Die sind schon richtig teuer, auf jeden Fall. Nein, hast du sehr schön gesagt.
Komm, wir könnten wieder welche produzieren. Nee. Okay, lass uns einen Punkt machen zu Leipzig. Ist ja schon ein bisschen her. Ich habe hier einen wunderschönen Nachrichtenticker noch mit paar ganz netten Geschichtchen. Oder möchtet ihr zu Leipzig noch was sagen?
Nö, ich denke, ich habe meinen Punkt abgegeben und er hat es auch ganz schön formuliert mit der Choreo, finde ich sehr gut.
Ich wollte euch nicht zu hart abbrechen.
Nein.
Am 8. November, ist schon ein bisschen her, da, also quasi einen Tag vor dem Spiel, hat dann Hertha BSC bekannt gegeben, dass Lars Windhorst bzw. diese Tenor Holding, für die er tätig ist, oder seine Holding, die Anteile erhöht hat an der GmbH und Co. KG auf 49,9%. 99 Millionen bekommt Hertha dafür. Das ist dann wieder Eigenkapital, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und verbunden damit ist eine Aufstockung im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH und Co. KG AA, dass da zwei Plätze von Windhorst oder Vertretern seiner Firma denn besetzt werden können. Insgesamt besteht dieser Aufsichtsrat übrigens aus 9 Mitgliedern. Das sind dann also 4 von 9. Er hat dann dort keine Mehrheit und einer jener Leute, die im Aufsichtsrat sind, das ist dann der Jürgen Klinsmann. Martin, du warst nicht so begeistert von Jürgen Klinsmann. Du hast von ihm nicht so viel gehalten. Wir hatten uns vorher schon mal drüber unterhalten.
Also ich bin raus. Ja, was hatte ich gesagt? Es gibt schon so viele Schwaben in Berlin, aber den streichen wir wieder bitte.
Jetzt nein, hör dir schwabenunfreundlich. Das ist nicht mein Podcast.
Alles gut. Nee, ich bin grundsätzlich kein großer Freund von Jürgen Klinsmann, weil ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit Leuten, die zu viel Voodoo veranstalten. Und das hat er gemacht in seiner Zeit als Trainer. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Auch wenn er natürlich sehr erfolgreich war als Fußballer und als Trainer sehr erfolgreich. Und das lässt sich jetzt auch alles nicht wegreden. Ich habe ein ganz anderes Störgefühl dabei. Da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Einfach aus der Erfahrung, jetzt in dem Fall bei mir sogar aus dem Job raus oder aus der Community raus, die ich da auch habe. Es passiert relativ oft, dass wenn man irgendwie in so einem Modus ist, es läuft nicht so richtig, dann neigt das Management oft dazu, so diesen Heilsbringer zu holen. Und dann kann das Management immer sagen, so, und wir haben ja jetzt alles Menschenmögliche getan, was Besseres ließ sich nicht finden, und lehnen sich zurück und hören auf, ihre eigentliche Managementarbeit zu machen, und dann hat der schwarze Peter liegt dann woanders, weil wir haben ja alles richtig gemacht, wir haben den Besten geholt, den man holen konnte. Und die Gefahr sehe ich so ein bisschen dabei. Vielleicht liege ich da auch falsch, das ist aber so ein Bauchgefühl, was mich da so ein bisschen bei dieser Personalie umtreibt. Ja, dass man sagen kann, hier, wir haben den Klinsmann geholt, also unser Job ist gemacht, jetzt soll man die anderen, jetzt soll man die Mannschaft und der Trainer und so und der arme Preetz. Weiß ich nicht.
Ja, also deine Argumentation kann ich, so wie du das schilderst, auf der einen Seite nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich gut, dass jemand da ist, der auch selber wirklich Fußball gespielt hat und auch als Trainer und so gearbeitet hat. Das fehlt mir so ein Beispiel. Da bin ich zum Beispiel ein bisschen neidisch auf die Eintracht, dass sie den Bobic gekriegt haben. ja, der auch mal kurz bevor er zur Eintracht ist, im Gespräch bei der Hertha war, ja. Und ich bin da eigentlich so ein Fan von, wenn in diesen Aufsichtsrat, Gremien oder im Vorstand oder wie auch immer auch welche sitzen, die selber mal auf einem guten Niveau oder hohen Niveau gekickt haben oder trainiert haben, weil sonst hast, finde ich, es ist immer schlecht, wenn bei einem Fußballverein, ich meine, ich weiß, das sind mittlerweile heute Firmen und keine Vereine mehr an sich, aber wenn da immer nur Wirtschaftsleute oben drinne sind, finde ich, fehlt was. Und deshalb bin ich, ob der Klinsmann jetzt der Richtige ist oder ob dieses Heilsbringer-Denken nachher vielleicht zum Bumerang wird, aber ich finde es gut, wenn einer da ist, der wenigstens Ahnung vom Fußball hat.
Ich muss sagen, ich freue mich im Grundsatz auch, also bei mir überwiegt deutlich die Freude über das sportliche Know-how, dass so jemand einen Weg zur Hertha gefunden hat. Wusste ja auch lange Zeit gar keiner, dass der überhaupt einen Bezug zur Hertha hat. Ich kannte den ja erstmal als Schwaben und Spieler vom VfB Stuttgart. Dass es da noch eine Verbindung zur Hertha BSC gab, habe ich erst ganz spät mitbekommen. Ich freue mich über das Know-how von dem Mann und auch über das Netzwerk, was der Mann haben wird. Ja. Soll ich weitergehen zur Mitgliederversammlung? Ich glaube ja, ne?
Ja, mach ich.
Mitgliederversammlung, Hertha BSC, die fand dann am 10.11. statt, also einen Tag nach dem Leipzig-Spiel. Und wir können eigentlich sagen, wir sind reich. Hertha BSC hat sein Eigenkapital in der vergangenen Saison verfünffacht von 25,8 auf 123,7 Millionen. Da ist diese zweite Tranche über 99 Millionen noch nicht mit dabei. Was, glaube ich, besonders war an dieser Mitgliederversammlung, war erstens der Unmut von Mitgliederseite. Es gab ja wirklich viele Zwischenrufe, die zum Teil den Trainer hinterfragt haben, die auch bei Michael Preetz recht viel gepfiffen haben, wenn offensichtlich unter dem Eindruck, dass er vieles zu positiv darstellte. Und der ein oder andere, oder es gab wohl, glaube ich, auch mindestens einen Ruf nach Kovac, es war zu erwarten. Mir hat übrigens sehr gut gefallen, die Art und Weise, wie Kruse bei Michael Preetz nochmal nachgefragt hat. Das war jetzt also kein Kuschelkurs, hat er schon deutlich gesagt, was er zum Teil von dem Auftreten der Herthaner gegen Union hielt. Mir hat es ganz gut gefallen, für Hertha eine verhältnismäßig unruhige Mitgliederversammlung. Hat man die letzten Jahre so eigentlich nicht mehr.
Ja, aber muss auch mal sein, ne? Ich meine, man trägt natürlich nach außen hin, wir haben jetzt das Geld, sagt zwar natürlich, wir schmeißen es jetzt nicht einfach so raus und alles. Und da keimen natürlich bei den Leuten Hoffnung auf bessere fußballerische Zeiten auf. Das ist doch klar und das wissen doch die Verantwortlichen auch. So, und dann setzen diese Zeiten nicht ein und dann wird auch gerade das Derby gegen Union, wo der Trainer selber gesagt hat, natürlich wollen wir das, ich als Berliner und Herr Thaner, das müssen wir gewinnen und da müssen wir stark auftreten. Und dann muss man sagen, war das schlechteste Spiel der ganzen Saison bisher. Also das war so ein saft- und kraftloser Auftritt. Und da ist doch klar, dass die Enttäuschung groß ist. Und dann finde ich das auch okay, wenn bei so einer Mitgliederversammlung das auch mal ein bisschen knallt. Dafür sind die ja auch schließlich da.
Ja, ich denke mal, dass der größte Unterschied natürlich ansonsten natürlich noch war, dass wir in einer finanziellen Situation sind, die so gut ist wie schon, keine Ahnung, wie wahrscheinlich noch nie. Darüber kann man sich sicherlich freuen. Ja, soweit zur Mitgliederversammlung. Die nächste Nachricht ist eigentlich gar keine, weil sie eigentlich nur sagt, dass was nicht passiert ist. Ich habe hier geschrieben, am 17.10., das kann eigentlich sein, das wird am 17.11. gewesen sein. Es sickerte durch, dass Pal Dardai eventuell zum FC Köln wechseln könnte. Diese Gerüchte, die haben sich dann nicht bestätigt. Er wechselt erstmal nicht. Theoretisch ist es ja so, dass er bald wieder als Jugendtrainer anfangen müsste, dann im nächsten Jahr bei Hertha. Und ich hatte den Eindruck, ganz viele Hertha-Fans fanden die Vorstellung, dass Pal Dardai mal nicht in Berlin ist und mal nicht bei Hertha.
Das ist schon krass.
Ganz furchtbar. Und man hat fast den Eindruck, der gehört uns, der darf nicht. Fand ich zum Teil ganz witzig.
Ja, wobei viele, die geschrien haben, der muss jetzt weg, ne, die können jetzt nicht sagen, nee, das darf nicht sein. Ich meine, jetzt ist er raus und jetzt darf er machen, was er will.
Naja, nach Logik geht's ja nicht immer allen.
Wobei so viel geschrien, denn es wurde ja gar nicht, ne?
Nö.
Also deswegen, das war ja eine Managemententscheidung.
Naja, ja, doch geschimpft wird schon immer. Ja, hintenrum ja, Scheiße also, und Mittelmaß und wir kommen nicht nach vorne. Also doch, es wurde schon viel geschimpft.
Sag mal so, ich fand, da gab es auch so fast so zwei Lager bei Hertha. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich hätte gern mit einem anderen Co-Trainer gesehen, dabei bleibe ich auch. Ja. Hm. Und es gab aber auch viele, die gesagt haben, nee, ist jetzt Zeit, der muss weg. Das ist immer dasselbe. Natürlich ist er ein ganz besonderes Gesicht oder ein ganz besonderer Charakter bei Hertha, weswegen natürlich dann so eine Nachricht, dass der eventuell in Köln Trainer wird, erstmal jedem komisch aufstößt, ist doch klar, ja.
Arne Meyer, machen wir die nächste Nachricht, ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, am 19.11. war das, hat sein letztes Spiel quasi noch gesund im März 2019 bestritten. Zuletzt hatte er noch einen Innenbandriss und ich habe teilweise schon gelesen, dass dann gefragt wird, ob er beim Augsburg-Spiel schon wieder dabei sein könnte. Ich halte das für viel zu schnell. Mir wäre jetzt erstmal persönlich wichtig, dass der langsam wieder ins Training kommt, dass der wieder Kondition aufbaut und dass er sich vor allem nicht nochmal verletzt. Was ich sehr erstaunt war, ist, als er verletzt war, hatten viele, glaube ich, den Eindruck, naja, das ist eine Position, wir haben Grujic, wir haben Löwen, wir sind eigentlich gut besetzt an der Stelle. Und jetzt, wo es nicht so gut läuft, merkt man eigentlich, wie viele sich Arne Meyer zurückwünschen. Vielleicht auch, damit es mit dem Grujic wieder besser harmoniert und auch Grujic besser wird. Erstaunlich eigentlich.
Dann ja. Kommen wir wieder bei einem Halsbringer, ne?
Ja, ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich eher als bei Klinsmann.
Ja, also ich muss am Anfang der Saison hat man sich halt gedacht, boah, viele Leute fürs Mittelfeld und es wird ein großer Konkurrenzkampf, aber der soll ja auch beflügeln und so weiter und so weiter. Mhm. Ich war zum Beispiel überrascht, dass der Löwen nicht viel früher mal eine Chance gekriegt hat, jetzt mal so allgemein, aber gut, da blickt man halt nicht ins Training rein, das muss man einfach auch mal so sagen, das fehlt uns dann, ja, der Trainingseinblick. Und ich zum Beispiel, ich persönlich hätte zuletzt den Grujic schon viel öfter rausgenommen. Ob jetzt das nur daran liegt, dass Meier nicht da ist oder was auch immer, aber der Mann ist momentan bei all dem, was er hat schon aufblitzen lassen, weit entfernt von seinen eigenen Ansprüchen. Also
ich könnte mir zum Schluss durchaus vorstellen, dass Travis das vielleicht schon eher gemacht hatte, aber dann gab es, glaube ich, auch ein Spiel, wo Darida gesperrt war und ich glaube, dann sollte er jemals den Gedanken gehabt haben, Grujic doch vielleicht eher nochmal auf die Bank zu setzen, war das wahrscheinlich spätestens mit dieser Gelbsperre erstmal, denn zuletzt, er war da auf der Bank. Wann war er denn auf der Bank?
Gegen Leipzig am Anfang, ne?
Ja, also ich glaube, also Čović ist es schon aufgefallen, aber er hat wirklich sehr lange an ihm festgehalten. Ich glaube aber auch, dass zu ihm eine besonders starke Bindung ist.
Ja,
vom Trainer aus.
Ja, das liegt ja nur daran, dass ja der Čović da auch als sprachlicher Vermittler am Anfang war und dadurch natürlich viel persönlichen Kontakt mit Grujic hatte. Aber das ist halt so im Profifußball, das ist dann irgendwann mal auch gut, ne? Und wenn er sieht, der bringt's momentan nicht. Und ich glaube, wir haben das alle gesehen oder haben das alle so empfunden. Es gab Spiele, da hast du dann so einen Ballverlust gehabt und der trabte nur hinterher. So kam mir das manchmal vor.
War's auch.
Und ich habe auch gemerkt, dass auch andere das so gesehen haben, also muss da was dran sein. Und das sind so Dinge, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe oder bei aller Freundschaft, aber da muss man dann halt sagen, Junge, du musst mal runter, das läuft nicht, und dann muss man halt mal einen anderen ranlassen, ne?
Ich verstehe auch nicht so richtig, es wirkt ja unmotiviert, ne? Du beschreibst es ja gerade auch. Wo kommt das her? Ich meine, er ist nur geparkt, also er ist verliehen. Er wird in seinem Heimatverein, wo er herkommt, definitiv, wenn er so weitermacht, nie Stammspieler werden.
So sieht's
aus. Also er kann sich auf eine Karriere als Leihspieler einstellen, was bei seinem Talent eigentlich nicht der Anspruch sein kann. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig.
Ja, zumal er selber auch bei Hertha bleiben wollte. Weißt du, es ist ja jetzt nicht so, als wenn er bei Hertha bleiben musste gegen seinen Willen. Also eigentlich hat ja alles dafür gesprochen und jetzt auf einmal, genau, legt er so eine Haltung an den Tag. Das, ja, ist unverständlich.
Also Čović hatte zu Grujic gesagt, er setzt sich selber zu stark unter Druck. Er wollte nochmal eine gute Saison machen und er kommt damit im Moment nicht klar.
Kann natürlich auch sein. Ich meine, jetzt das kann, klar, vielleicht wollte das auch wirklich beweisen.
Ja, aber dann ist er, das zeigt aber dann auch wieder, dass er immer noch nicht der Richtige für Liverpool dann ist, weil da herrscht ein ganz anderer Druck.
Definitiv, das meine ich immer. Da ist er dann, da schießt er sich gerade raus, ja.
Ja, genau. Also das muss er nämlich jetzt zeigen, dass wenn die Erwartungshaltung groß ist und der Druck auch von sich selbst groß ist, dass er dann darin aufgeht und nicht unter. Ja.
Also ich hoffe, dass beide, sowohl Grujic als auch Meier, wenn er wieder, sagen wir mal, fit ist und entsprechend trainiert, Hertha wieder helfen können, denn im letzten Jahr war das so unheimlich, was soll ich sagen, talentiert. Es sind gute Spieler. Wenn die in guter Form sind, helfen die Hertha enorm, und vielleicht liegt es auch daran, dass sie im Moment nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise eben nicht in Form ist. ich freue mich über jede Besserung bei Hertha BSC und ich wünsche dem Meier vor allem, dass er jetzt erstmal unverletzt bleibt.
Bremchen, keine Frage. D'accord. Nur der Verein tut sich selber keinen Gefallen, wenn jetzt alles auf die Karte Meier gesetzt wird. Das erzeugt ja auch für den einen unheimlichen Druck. Und was stellt es mit den Spielern an, die bisher gespielt haben? Wenn alle nur auf Meier setzen. Ich meine, man muss jetzt darauf setzen, dass die Spieler, die jetzt da sind, ihren Knackpunkt finden. Ja, und ich finde, das ist eine Sache, die kann ganz schnell nach hinten gehen, wenn du jetzt sagst, wir warten auf Meier. Ja, was ist das für eine Kommunikation für die anderen Spieler? Ja.
Also es gibt mindestens einen Spieler, der schon einen Knackpunkt hatte und ich hoffe, ich würde ganz gerne nämlich noch zu was überleiten, nämlich der Knackpunkt war bei Niklas Stark. Der hat mich jetzt endlich bei der Nationalmannschaft gespielt und das war der Knackpunkt, yeah. Die Nase war gebrochen.
Juhu.
Nachdem er vorher eine Schnittwunde an einem Glastisch hatte und nicht in Estland gegen Estland spielen konnte, nachdem er Magen-Darm hatte und auch gegen Argentinien nicht debütieren konnte. Es wird ja inzwischen eine Lachnummer, obwohl man sagen muss, der Mann hat ja sowas von furchtbares Pech. Muss einem ja leid tun. Ich hatte den Tag schon gesagt, mich erinnert das immer an die Szene in der nackten Kanone, wo Nordberg versucht, dieses Schiff zu stürmen und dann wird er erschossen, dann klemmt er sich am Fensterrahmen ein, dann verbrennt er sich die Hand am Ofen, dann hat er, glaube ich, Farbe an der Jacke, dann kippt er noch vom Schiff. Irgendwie immer, wenn ich jetzt Niklas Stark sehe, denke ich an diese Szene. Ich weiß auch nicht, warum. Er hat jetzt aber gespielt und ich gönne es ihm wirklich von Herzen und ich glaube, in dem Spiel hat auch nicht viel falsch gemacht. Also das war jetzt endlich mal ein gutes Debüt.
Vielleicht hört er dich, Andreas, und dann macht er sich als Künstlernamen, legt er sich ja Nordberg zu und lässt sich das so wie Zecke damals aufs Trikot steppen.
Ich glaube, da muss
Nordberg Stark.
Muss er noch ein bisschen was an den Haaren machen. Vor allem Nordberg in den 70er Jahren, da hatten sie doch auch so eine Matte nachher.
Super Matte,
ja. Ja. Nee, Marcelinho habe ich noch. Der spielt immer noch Fußball. Der ist 44.
Hallo, was soll das heißen?
Fettnäpfchen.
Wieso? Du hast doch mit 27 nicht gespielt.
Das stimmt auch, ja. Aber ich könnte, wenn ich wollte, glaube ich.
Was willst du machen? Keeper?
Zeugwart.
Ja. Nee, also er hat tatsächlich mit 44, wir haben uns ja eben schon darüber unterhalten, vielleicht ist es auch ein bisschen eine tragische Geschichte. Ein Spieler, bei dem man den Eindruck hat, der kann nicht aufhören, weil er vielleicht Angst hat vor der Zeit nach dem Fußball. Er spielt bei einem brasilianischen Zweitliga-Club. Soll ich den jetzt wirklich aussprechen? Campeonato Paraibano. Oh Gott.
Das klang doch gar nicht so schlecht.
Das ist sehr nett. Ich weiß, das klang überhaupt nicht gut. Jeder Brasilianer wird jetzt wahrscheinlich die Hände, aber okay. Also zweite Liga ist das wohl und eventuell kann er dann da nach seiner aktiven Fußballerzeit auch arbeiten. Ich würde es ihm gönnen. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der seit 1997 den Verein spielerisch so geprägt hat wie Marcelinho.
Ja,
das stimmt.
Wir warten ja bis heute noch auf einen Marcelinho. Es gab keinen mehr danach.
Es gab keinen mehr. So einen gibt's auch nicht wieder, muss man ganz klar sagen.
Naja, es gab einen Etebeer, dann kam Marcelinho und dann...
Da hast du aber jetzt eine schöne Lücke gehauen hier. Etebeer und dann Marcelinho. Gut dazwischen, ja gut, okay. Ja, Marcelinho. Ich muss aber bei Marcelinho immer wieder dann denken, natürlich... der konnte ganze Spiele entscheiden, ob er es nur selber gemacht hat oder die anderen in Szene gesetzt hat. Aber es gibt eine Sache, die ich auch bei Marcelinho nicht vergesse, ist seine beschissenen Ecken.
Daran denkst du ausgerechnet an seine schlechten Ecken?
Ja, nein, also pass auf, bei aller Liebe, ich habe so genial der Mann war und so beeindruckend es war und er auch das Ganze geprägt hat, aber es ist mir bis heute und auch meinem Vater ein Rätsel, wie er unter verschiedensten Trainern weiterhin die Ecken schlagen durfte, weil die zu 75% auf Brusthöhe an der Strafraumgrenze abgefangen wurden.
Also wenn ich so spiele wie Marcelinho und dann sagt einer, aber deine Ecken sind nicht gut, also ich hätte es jetzt verknusen können. Also ja. Nee.
Ja, aber ich fand es, aber nein, ich sag das mit einem Zwinkern, also mit einem Lächeln, weißt du? Natürlich ist es nicht das, was ihn in dem Sinne geprägt hat, aber es war auffällig. Es war auffällig. Der konnte geniale Freistöße machen und auch sonst alles mit seinem Fuß, aber die Ecken waren scheiße.
Du, das ist ein großer Künstler und wenn die so vor so schnöde Standardaufgaben gestellt werden, ich glaube, da fehlt denen einfach die Motivation.
Ja, wahrscheinlich.
Da haben die nicht das richtige Bild im Kopf.
Ja. Marcelinho. Es gab noch einen habe ich noch aus dem Nachrichten, ziemlich viel aus dem Nachrichtenticker heute. Wir suchen uns heute so ein bisschen unsere
Themen. Du hängst so viel am Handy, Andreas, offensichtlich.
Ja, nicht mehr als andere auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Dennis, es gibt im Moment eine gewisse Aufmerksamkeit für einen Richter des DFB-Sportgerichts. Der gute Mann heißt Hans E. Lorenz und hatte eigentlich eine Verhandlung kürzlich, die mit Hertha überhaupt nichts zu tun hatte. Da ging es nämlich um den Herrn Abraham, weil der gerne mal Trainer umrennt. Und in dem Kontext ist wohl mal von dem Herrn Lorenz folgendes Zitat gefallen. 4 rote Karten in 3 Jahren, das schafft nicht mal unser Freund Ibisevic. Das war unfassbar. Eine Anspielung auf 5 rote Karten in 7 Jahren, die auch der gute Herr Ibisevic gesammelt hat. Also er ist da ja auch nicht schlecht im Sammeln von roten Karten. Und das kam bei Hertha nicht gut an. Die Bild hat inzwischen, glaube ich, Lorenz nochmal angesprochen. Da wird der Lorenz dann danach mit dem zitiert mit, ich habe da wohl einen Nerv getroffen und würde mich in Zukunft bei diesem Thema wohl zügeln, aber ich sehe keinen Grund für eine Entschuldigung, es war ein Scherz. Und er bezieht sich dann halt nochmal darauf, dass der Anwalt von Abraham auch der gleiche Anwalt ist, den Ibisevic so hat. Hertha hat sich ziemlich aufgeregt. Kannst du die Aufregung verstehen oder könnt ihr die Aufregung verstehen?
Ja, also wir haben es ja im Vorgespräch gehabt. Ich finde, wenn Hertha dazu gar nichts sagt, ich finde, man darf da schon mal sagen, dass man das extrem, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, um dass es höflich bleibt, dass man es extrem ungünstig findet, weil ich habe schon gesagt, das kann er gerne an seiner Richter-Stammtischrunde, kann er so einen Spruch machen, aber wenn sowas öffentlich gemacht wird, finde ich das extremst unqualifiziert, von einem obersten Richter so eine Aussage zu machen, wenn ja schon lange das im Raume steht, dass ein Herr Ibisevic sich überhart behandelt fühlt, ob er nur seine roten Karten zurechtgekriegt hat oder nicht, aber es bestätigt leider genau das, was auf dem Platz manchmal so wahrgenommen wird, wird er erwischt, wird es oft nicht so geahndet. Und dann ist so ein Scherz von dem obersten Sportschiedsrichter da echt schlecht. Ja, und da finde ich, ist es auch okay, dass Hertha sagt, hallo, das ist nicht die feine englische Art, das kannst du so nicht sagen. Finde ich, ist das gute Recht vom Verein.
Ich hatte vorhin, ich gebe zu, meine erste Reaktion war eher, Mensch, hängt das mal nicht so hoch. Da würde ich jetzt erstmal so grundsätzlich auch bei bleiben, weil, hey, es ist Fußball, ja.
Ja, ja.
Da kann auch mal ein rauer Ton gepflegt werden. Ich gebe euch natürlich in einem recht, ne, denn das hatte ich war mir zwar durchaus bewusst, aber ich hatte es ein bisschen verdrängt. Na klar, der ist Richter und gerade die Situation, in der wir gerade sind, und ja, habt ihr völlig recht mit der Beobachtung, dass der gute Weder jetzt wirklich ständig, wenn irgendwas passiert, er kriegt eine rote Karte, so in etwa, ja. Und das leistet dem natürlich Vorschub. Da bin ich schon bei euch, dass das nicht in Ordnung ist. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass auch von Seiten des Verbands hier, DFB und so, dass sie sich alle mal ein bisschen locker machen und ruhig auch mal einen Spruch raushauen. Also da habe ich erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Ich gebe euch aber recht, in dem Zusammenhang ist es vielleicht doch. Also wäre es besser gewesen, er hätte es nicht gesagt.
Nochmal, so eine Sprüche sind ja okay. Ich weiß ja auch, wie das ist auf dem Platz. Das ist ja alles in Ordnung, auch untereinander. Dieses Piesacken und ich meine, diese ganzen Sticheleien auch manchmal vor Spielen, gerade bei so Dortmund und Bayern, ist ja alles in Ordnung. Aber wie gesagt, jemand in so einer Funktion, da finde ich das einfach unglücklich.
Ja, also dazu muss man sagen, das DFB-Sportgericht ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Amtsgericht, oder das ist sozusagen eine innerhalb des DFB, innerhalb des Vereins und des Verbandes. Ich glaube, dass der wesentliche Begriff, der hier mal fallen muss, ist der Verdacht der Befangenheit, den man sich eigentlich nicht aussetzen will. In einem Moment, wo ja gerade von Hertha, wo von dem Spieler gesagt wird, man hat den Eindruck, dass man anders behandelt wird, also nicht gleich, und dass die entscheiden, eben befangen sind bei ihm, im Amte, während einer Sitzung, sowas zu sagen, ist dann unpassend. Ich glaube, er kann gerne, wir haben ja schon gesagt, es geht nicht um Humor, es geht irgendetwas, ist es angemessen im Amt? Bei der Ausübung des Berufes, wohl wissend, dass Befangenheit oder Neutralität wichtig ist für einen Richter, sowas rauszuhauen, das ist sicherlich keine kluge Entscheidung.
Zumal auch dann diese Begründung, ich habe da wohl einen wunden Punkt getroffen, das finde ich eigentlich noch das finde ich eigentlich noch obendrauf noch viel besser. Ich meine, ja, ganz genau, du Depp. Ja, also weißt du,
dann ist mir ins Mikro gelaufen.
Dann soll er dann soll er einfach sagen, hier jetzt, er kann ja auch von mir auch sagen, das soll gar nicht so hochgekocht werden, das war scherzhaft gemeint, aber zu sagen, ich habe da wohl einen wunden Punkt getroffen, naja, natürlich hat er einen wunden Punkt getroffen. Ich meine, das ist ja gerade das, was wir haben. Nicht nur gegen Leipzig haben wir mit dem Schiri gehadert, auch schon beim Hoffenheim-Spiel mit den Elfmetern und sowas, ne? Und ja, und dann, das ist das Timing von diesem Witz, sagen wir es mal so. Das Timing und die Position, die Position, von der Witz kam, waren beschissen.
Wobei Timing ist bei Witzen immer wichtig.
Definitiv.
Ja. Okay. Wie gesagt, am Stammtisch finde ich so einen Spruch auch cool.
Ja, also sicherlich sehr eher eine dumme, unbedachte Bemerkung am Ende.
Ja, lassen wir es so.
Ja. Wir haben es, das war, glaube ich, der längste Nachrichtenticker, den wir jemals hatten. Aber ich fand den trotzdem unterhaltsam. Da war ja eine Menge drin. Ich habe noch einen Punkt, so als vorletzten Punkt, da weiß ich nicht, wie lange wir den noch machen wollen, Wintertransfers. Ich denke mal, wir sind ja kurz, ja, der Martin zeigt schon so, mach's nicht zu lang. Also es gab zumindest eine Meldung, die sollte man ja erst mal erwähnen. Eswein, Köpke und Friede sollen angeblich gehen können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so verwunderlich ist. Ich finde, bei Eswein lag das schon seit der Laie nach Stuttgart sowieso in der Luft. Und
ja, auf jeden
bei
Fall.
Köpke finde ich es für die Person sehr bedauerlich, weil das wirklich eine ganz sympathische Erscheinung war. Jedenfalls kam er mir immer so vor. Und es hat ja aber nicht gespielt. Also mehr oder weniger jetzt das zweite Jahr, wo er nichts macht, liegt auf der Hand. Bei Friede bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht hat man einfach gesagt, du wirst keine Einsatzzeiten kriegen, denn die Ausleihe nach Belgien war, glaube ich, recht erfolgreich damals.
Ja, also ganz kurz, Eswein hat mich überrascht, dass der, oder gut, es lag vielleicht am neuen Trainer, dass der nochmal eine Chance gekriegt hat. Bei Köpke, bei Köpke ist es einfach nur, sag ich mal, so eine Figuren hast du im Fußball immer wieder, ne? Der ist sicherlich ein guter Stürmer, aber Dardai hat es ja schon gesagt, ne? Er hat halt das Pech, dass halt Leute gerade da sind wie Ibisevic, Kalou und Selke. Und ich weiß, jetzt schreien welche auf, Selke, dass Köpke schon längst mal eine Chance verdient hätte, aber er hat halt das Pech, die Konkurrenz auf dieser Position ist bei Hertha für Hertha oder bei den Hertha-Verhältnissen sehr groß. Und da hat er einfach wahrscheinlich das Pech gehabt, dass immer noch das kleine Quäntchen gefehlt hat.
Ich hatte bei Köpke immer recht häufig gelesen, ja, der hatte ja nie eine Chance bekommen. Das hat letztens der Marc von Hertha Base auch mal geschrieben gehabt. Da habe ich mich dann erstmal aufgeregt, der arme Kerl. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Aber dieses mit dem, er hat keine Chance bekommen, da denke ich immer, naja, die sehen, das sind zwei Trainer mit Trainerteam, die diesen Spieler ständig beim Training sehen.
Ja.
Und nach zwei Jahren sagen die immer noch oder lassen die den nicht spielen. Und ich, der die ja meistens nicht sieht, oder ich glaube auch die meisten Fans, die sind ja nicht beim Training, wir sagen dann immer, der hat keine Chance bekommen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch manchmal so eine Fanphrase, weil man sagt, ach, ich will den mal sehen und ich will den mal. Wir sehen den ja meistens bei den Spielen nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, der hatte seine Chance. Er hatte sie beim Training, er kann sich da zeigen. Ich war damals in der Vorbereitung ja in Aue. Da hatte Köpke gespielt und der hat mich nicht überzeugt. Das war kein gutes Spiel, kein Tor gemacht, Chancen versammelt. Das war gegen Zweitligagegner, wo man jetzt sagen könnte, Mensch, als Spieler, du darfst um einen Spieler nicht mehr herumkommen. Ein De Rossum kommt 10 Minuten vor Schluss rein, zaubert und du sagst, du kannst den eigentlich gar nicht bringen. Das sind die Argumente, wo man dann sagen kann, du musst den bringen. Und ich glaube, das hat Köpke nicht getan. Schade.
Er soll es mir nicht übel nehmen, aber ich denke, der Köpke ist gut, aber nicht herausragend.
Du bist jetzt bei dem ganz oben auf der Liste.
Ja, das mag sein, aber er soll mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn er jetzt woanders hingeht. So eine Spieler gab es auch schon, jahrelang woanders, hat es nicht gezündet und dann auf einmal, ja, aber...
Gott, Sandro Wagner.
Ach, ich wollte es nicht sagen, hör doch auf.
Komm, wir haben alle an den gerade gedacht, oder?
Ja. Ja, also deswegen, gut. Ja, ist schade. Und bei Sidney Friede, ja, da fehlt uns so ein bisschen das, wie das gelaufen ist, wo der zurückgekommen ist. Ich meine, jetzt sehe ich ihn bei Twitter immer nur mit Toru Nariga an der PlayStation hocken.
Ich weiß, du hast, Martin, das gerade nicht mehr allzu lang, aber Duda und Selke brennen mir irgendwie doch noch in der Seele. Ich habe ja letztens schon ein paar Mal gesagt, Selke ist kein Talent mehr. Das dritte Jahr jetzt bei Hertha, auch Duda, dritte Jahr bei Hertha, letzte Saison hervorragend, vor allem in der Hinrunde, danach hört es dann schon wieder auf. Und das sind keine Leistungsträger bei Hertha. Also ich habe ja Angst, dass Selke Ohnkommer auch so ein Sandro Wagner wird. Der geht dann zu einem anderen Verein und plötzlich platzt der Knoten. Das kann passieren. Ja. Aber ich finde das zwei ganz, ganz schwierige Entscheidungen für den Verein, wie ich mit solchen Spielern umgehe. Denn Selke als Nachfolger für Ibisevic und Kalou, bisher hat er nicht gezeigt, dass er es kann.
Also ich glaube auch, also wenn ich die beiden Namen lese, ich habe mir vorhin schon meine Gedanken dazu gemacht, als ich das gesehen habe hier in der Vorbereitung. Duda hat das Potenzial, der kann besser. Das haben wir gesehen, da ist eher die Frage, was fehlt eigentlich daran, dass er dieses Niveau stabil abruft. Ja. Bei Selke glaube ich wiederum, das ist aber mein persönlicher Eindruck, da wird auch nicht mehr kommen.
Bei Selke spielt er nicht an der Motivation. Nee, also wollen und kämpfen tut er immer.
Aber er spielt, was er kann.
Oh, das klingt aber auch schlimm.
Nein, das ist ja auch okay. Das ist ja ein gutes Niveau. Das ist jetzt überhaupt nicht schlecht, ja. Aber wenn man die Erwartung hat, die du gerade auch ausgesprochen hast, zwei auch so Charakterstürmer und wirklich Schlachtrösser zu ersetzen, ganz ehrlich, das wird nicht gelingen. Und das ich glaube auch nicht, dass er sich da komplett emanzipiert, wenn die mal irgendwann nicht mehr da sind, also im Verein sind, meine ich, also spielen.
Ja, das ist, also Selke finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich meine, U21, was er da alles gemacht hat, das war echt gut, ne? Und wie er da so seinen Aufstieg hatte, Bremen und Leipzig. Und ich weiß auch nicht, ist die Frage, kommt da wirklich einfach nicht mehr oder woran liegt's? Und Duda ist langsam für mich so einer, so wie es schon viele Spieler gab, der es einfach vom Kopf her nicht schafft, das Ding 90 Minuten auf den Punkt zu bringen. Mhm. Bei all seinem Talent, bei all seinem Können, was er da schon gezeigt hat und auch in der Hinrunde letzte Saison gemacht hat. Aber so eine Spieler gab es schon oft, die einfach nur leider das in Phasen liefern konnten und der Rest war zu wenig.
Mhm. Also ich möchte mit den Verantwortlichen nicht tauschen. Wir sind ja man ist ja als Fan immer recht schnell mit Kritik und dann, machen sie das so und machen sie das so. Aber so eine Entscheidung würde ich mir überhaupt nicht zutrauen.
Nee, es ist auch sehr schwierig. Also ich denke aber, da wird sich, ich glaube, der Saisonverlauf, diese Saison wird da sehr viel in Bewegung setzen.
Apropos Saisonverlauf, die nächsten Spiele, wir haben sie eben schon mal kurz erwähnt, es geht gegen Augsburg und dann gegen Dortmund. Wir brauchen erst gar nicht jetzt rätseln, wie das wohl ausgehen wird. Es wird ganz wichtig werden für Ante Čović.
Jetzt ein freudscher Versprecher, wenn du
sagst. Ich habe die ganze Zeit vor der Sendung Kovac. Ich habe ja den Tag schon auch beim Ante den damals den Nachnamen immer falsch gesagt. Ich glaube, Dennis, du hattest mir gesagt, ne? Du sprichst ihn sowieso falsch aus.
Ja.
Jetzt habe ich es den ganzen Tag nicht verwechselt, aber jetzt dann doch. Okay. So, also unser bestehender Trainer. Wobei Ante ist viel einfacher. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, wenn das gegen Augsburg und gegen Dortmund in die Hose geht, ob er das übersteht. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Verein verhält. Dass die Fans schimpfen werden, kann ich mir schon denken, aber ja. Von euch noch was dazu? Ich weiß gar nicht, mir fällt gar nicht viel ein. Ich würde es jetzt einfach abwarten wollen.
Ja, also ich habe vorhin schon gesagt, ich gehe da jetzt einfach ran. Das kann eigentlich nur schlimm werden, weil wenn man sieht, die Gegner sind Augsburg und das sehe ich deshalb als nicht ungefährlich, weil die ja auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, dann Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Da können wir am Ende ganz alt aussehen. Ja. Das kann ganz, ganz böse in die Hose gehen. Also da müssen schon ein paar positive Überraschungen her, damit wir am Ende der Hinrunde sagen können, okay, das ist jetzt nochmal gut gegangen. Mhm. Schwierig, sehr schwierig. Also ich bin sehr gespannt auf den Verlauf.
Ich habe auch so massive Bedenken, weil ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen ja nicht spekulieren, ja, aber ich sagte, gegen Augsburg kriegen wir eine Niederlage. Und gegen Dortmund werden wir dann wieder irgendwie ein gutes Spiel machen und vielleicht hungern wir uns zu einem Unentschieden und dann stehen wir auf dem Abstiegsplatz. Und ich glaube nicht, dass das dann ohne Folge bleiben wird. Schon gar nicht im Hinblick auf das Restprogramm in der Hinrunde. Es kann eigentlich nicht, also.
Ich glaube, der Kabarettist heißt Frank Lüdecke, der ja immer diese Glossen schreibt. Also, hatten wir uns vorhin schon mal drüber unterhalten. Und der hatte einen wunderschönen Artikel, eine wunderschöne Überschrift. Und die hieß, Hertha macht immer genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Und er hat sowas von recht.
Ja, leider.
Dann haben wir's für heute. Der Ausblick auf den Exil-Hertaner Podcast fällt mir heute ein bisschen schwer. Das ist heute die 26. Folge, aber es könnte sein, dass ich noch zwei Teile ranhänge. Das weiß ich aber heute noch nicht ganz sicher. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen erst entscheiden. Es könnte also durchaus sein, dass es noch einen zweiten und einen dritten Teil gibt. Vielleicht aber auch nur eine 26. Folge. Das werden wir dann sehen. Lasst euch überraschen, was noch passiert. Ich habe viel geplant, nicht nur für den November, jetzt nicht nur für dieses Wochenende, auch für den Dezember und vor allem für den Januar. Ganz tolle Kontakte, zum Teil ziemlich weit weg. Und lasst euch überraschen. Ich hoffe, ich hab euch ein bisschen neugierig gemacht.
Auf jeden Fall, das ist cool.
Ja, na ihr, ich glaube, ihr wisst ja schon ein bisschen was, aber nichts verraten.
Deswegen sage ich es ja.
Ja, also, oh, gut, sehr gut. Nee, wir haben es. Vielen Dank an euch und reden wir nicht drum rum. Das war's für heute. Ich sag hauhe und tschüss.
Tschüss.
Hauhe. Macht's gut. Genau, hauhe, hat wieder Spaß gemacht. Ciao.